Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Der Beginn von Mozarts Requiem. Hören Sie dort die Streicher und Fagotte. Pure Gänsehaut, ich traue mich gar nicht darüber zu reden. Ich spiele es hier nur kurz an, denn weniger wird Mozarts Musik, sondern mehr sein Leben oder, naja, vermeintliches Leben gerade in zwei Serien verhandelt. Ob das Zufall ist, ist eins unserer Themen gleich. Schön, dass Sie heute dabei sind. Über Wolfgang Amadeus Mozart gibt es gerade anscheinend wieder einiges zu erzählen, ist nämlich gerade aktueller Serienstoff. Diesen Monat startete eine neue deutsche Serie über Mozart und seine Schwester in der ARD, Mozart, Mozart. Über die wurde schon viel berichtet. Gestern startete die neue britische Serie Amadeus auf Sky. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an den Film Amadeus aus dem Jahr 1984. Die Serie jetzt ist ein Remake des Films, naja, und auch des Theaterstücks, auf dem der Film basiert, 1984 von Miloš Forman inszeniert. War höchst erfolgreich, hat 8 Oscars gewonnen. Nun also die Serie, die erzählt in 5 Folgen die Geschichte von Mozart und seinem Filmkontrahenten Salieri. Mal wieder, ja, und so einiges mehr. Serienkritikerin Jenny Zülker hat Amadeus bereits gesehen. Jenny, die Serie mit 5 Folgen hat ja auch einfach mehr Zeit zu erzählen als ein Spielfilm. Was wird denn in der neuen Adaption von Amadeus jetzt alles verhandelt?
Ja, Formans Film kam ja damals auch nicht komplett aus seiner eigenen Fantasie, sondern war eben die Kinoadaption dieses Theaterstücks von Peter Schäffer. Und das beruhte wiederum auf einem Drama von Alexander Puschkin mit dem Titel Mozart und Salieri, geschrieben 1830, also lange nach dem Tod von Mozart. Da ging es schon um diese angebliche legendäre Konkurrenz, die, weiß man ja mittlerweile, so auch nicht ganz stimmte. Aber die Grundstory ist eben das Einschlagen Mozarts 1781 in Wien, wo er die Gesellschaft aufmischt, weil er mit unfassbarem Selbstvertrauen und Lebenshunger und Durst und ziemlicher Dreistigkeit dort alle mit seinem Talent umhaut. Wir können ja mal in die Szene reinhören, in der Mozart Antonio Salieri, immerhin Hofkapellmeister mit direktem Draht zum Kaiser, das erste Mal trifft. Paul Bettany spielt Salieri und der tolle Will Sharp aus The White Lotus, der gibt das ziemlich nassforsche Genie Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Antonio Salieri.
The court composer?
Yes.
This is incredibly fortuitous. The whole reason why I came to Vienna was to write for the Imperial Opera.
Well, there's a process to all of that.
I wouldn't dare get tough.
Genau, also Mozart verlangt ja so ganz selbstverständlich eine Audienz beim Kaiser. Was könnte es denn Wichtigeres geben, als ihn zu treffen und ihm einen Auftrag zu geben? Und übrigens, wie auch schon im Film, nur noch expliziter, wurde Salieri vorher zufällig ungesehen Zeuge davon, wie Mozart kurz vor seinem Auftritt noch schamlos eine Sopranistin vernascht hat. Damit kommt der steife und sehr religiöse Salieri also gar nicht klar. Das zeigt, wie unterschiedlich beide sind. Aber die Serie erzählt auch noch mehr von den Beziehungen Mozart zu seiner Frau Constanze und der sehr schwierigen zu seinem Vater. Zudem geht es auch um Verlust, um Trauer. Von den 6 Kindern des Ehepaars haben ja nur 2 überlebt. Und da geht auch sehr viel um Musik. Da versucht die serielle Erzählung schon tiefer zu gehen.
Und du hast ja gerade diese vermeintliche Feindschaft angesprochen zwischen Mozart und Salieri. Und im Spielfilm aus den 80ern kommt die ja ganz groß vor. Aber jetzt auch diese ARD-Serie Mozart, Mozart, die geht auch total kreativ, aber anders mit historischen Fakten um. Wie ist es jetzt in dieser Mozart-Serie? Wie historisch korrekt ist die Sky-Serie? Oder lernt man da überhaupt Fakten oder geht es darum gar nicht?
Na, ich glaube, die vielen Mozart-ExpertInnen und BiografInnen, die würden das bezweifeln und sich eh über viel Dramatisierendes oder historisch Unkorrektes aufregen. So Dinge wie das unvollendete Requiem, das wurde eben nicht als Trauerarbeit wegen des Todes einer seiner Kinder verfasst, sondern Jahre später, erst 1791. In der Serie wird das aber in Verbindung gesetzt. Oder auch verschiedene andere Dinge sind erzählerische oder künstlerische Freiheit, was ja an sich auch erlaubt ist. Die Serie praktiziert dazu Colorblind Casting, also Rollen wurden unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit besetzt, und im Orchester spielen Musikerinnen mit, was damals nicht erlaubt war. Dazu ist die Geschichte von Constanze, also Mozarts Frau, viel umfangreicher. Die beginnt wieder zu singen, obwohl sie eigentlich nicht als gute Sängerin galt. Und es hilft ihr der Komponist Franz Xaver Süßmeier, mit dem ihr tatsächlich einst ein Verhältnis nachgesagt wurde. Wir können ja auch noch mal reinhören, wie er das mit der weiblichen Stimme noch mal sinnbildlich formuliert. Die Szene ist ein Konzert im Gasthaus. Constanze sitzt im Publikum.
Now, for this next performance, I need a female voice. Who can sing here? Who do we know?
Me!
Madam, what about you?
No.
Ja, die weibliche Stimme ist natürlich klar, dass sie dann gleich schön mit ihm singt, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht machen will.
Und du sagst, die Serie reiht sich da ein in den Film von 1984, der war total pompös. Kann die Serie dem da überhaupt visuell und inhaltlich das Wasser reichen oder kann man das gar nicht vergleichen?
Na, Milos Formans Film, den ich mir auch nochmal angeguckt habe gleich, der ist schon wirklich beeindruckend. Der hat, wie gesagt, diese ganzen Oscars bekommen. Ich finde das in der seriellen Adaption, übrigens vom Regisseur Joe Barton, zwar trotzdem schön, dass es eben nicht nur um das irre Genie geht, aber ich muss sagen, dass ich trotz der großartigen SchauspielerInnen, neben Bethany und Sharp, zum Beispiel auch der wirklich, wirklich fantastische Rory Kinnear als Kaiser Joseph, einer der besten britischen Schauspieler unserer Zeit, finde ich, trotzdem ist da ganz schön viel Quatsch und Kitsch drin, so wie Mozart vor Ergriffenheit beim Dirigieren eine Träne aus dem Auge läuft oder wie immer wieder sein Vater überall lauert wie ein böser Rabe oder eben dieser sexuelle Appetit, den Mozart zumindest am Anfang so lustmolchmäßig ausspielt. Auch Salieri geht dann irgendwann verbittert zu einer Prostituierten und die muss dann Mozart-Melodien singen beim Sex und ihn gleichzeitig schlagen, weil er erniedrigt werden will, weil er nicht gut genug ist als Komponist. Das sind, finde ich, eher eine alberne und auch ein bisschen naive Vorstellung über einen Zusammenhang von Genie und Kreativität und Trieb und Lust. Ich meine, ich bin kein Genie, vielleicht stimmt das ja auch, aber in dem Formen-Film finde ich das zum Beispiel auch besser, dass Mozart viel uncooler rüberkommt und so einen uncoolen Held finde ich viel mutiger.
Ja, zu einem Genie gehört, man glaubt es kaum, auch ganz viel harte Arbeit, glaube ich.
Ja.
Wir haben es ja gerade schon angesprochen, es sind ja gerade zwei Serien zurzeit im Umlauf über Mozart. Ist das eigentlich Zufall oder wie bewertest du, liest du da irgendwie grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise ab gehören die irgendwie auch zusammen in diese Zeit?
Na, interessanterweise einen ganz anderen Hintergrund. Diese andere Serie, diese Mozart-Mozart-Serie, die vom Spiegel ja gleich genüsslich als meistgehasste Serie der Welt bezeichnet wurde, weil sie so schlecht ankam, die versucht im sogenannten YA-Bereich, also auf dem Young Adults-Markt zu punkten. Denn da werden gerade extreme Erfolge gefeiert mit Fake Period Pieces, also imaginären Historienserien, diese Regency-Geschichten, Bridgerton und so weiter. Oder auch Serien wie Sissi, die also ähnlich wie Amadeus Intrigen und Geschichten um eine echte Figur erzählen. Das versucht Mozart-Mozart eben auch, stellt sich aber leider ziemlich kitschig und hölzern dabei an, soll ja am besten auch noch den Erfolg der Serie Maxton Hall wiederholen. Darum wird dann neben Liebe auch noch Selbstermächtigung verhandelt. Aber das ist so überdeutlich inszeniert, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie junge Erwachsene darauf reinfallen, weil man weiß ja auch nie. Mozart-Musik kommt da übrigens auch gar nicht, also so gut wie gar nicht vor. Das ist bei Amadeus schon anders. Da wird sein Oeuvre schon umfassend eingesetzt und erzählt, wie anders die Musik damals rezipiert wurde. Insofern, das hat verschiedene Ansätze. Ich finde das als Ansinnen bei Amadeus schon in Ordnung, auch wenn die Ausführung doch einige Schwächen hat. Als Tipp würde ich aber trotzdem dann unterm Strich sagen, lieber den alten Spielfilm nochmal gucken.
Also die Serie Amadeus läuft auf der Streaming-Plattform Sky. Danke Jenny Zilker fürs Vorstellen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Im Internet wird gerne gerankt. Also eine Rangliste erstellt, wie die besten Filme aller Zeiten, die wichtigsten Kunstwerke des Jahres oder die 10 schönsten Orte in Venedig, wo garantiert kein anderer Tourist hingeht. Die verrate ich Ihnen jetzt aber nicht. Aber was passiert, wenn man die alltäglichsten Dinge rankt? Zum Beispiel die besten Arten von einem Döner abzubeißen. Das ist ein Phänomen auf Social Media vom TikToker Tufano. Christine Watti stellt vor, welche größeren Themen hinter dem Ranking des Alltags stehen.
Das S hat sich einfach so krank hochgearbeitet, dass es jetzt so das Pinnacle ist. Wisst ihr, so
Tufano rankt hier gerade seine eigene Ranking-Methode von S bis D. Und S bedeutet?
S-Rank bedeutet, für die, die das noch nicht wissen, S-Rank bedeutet das Höchste vom Höchsten. Also es gibt A, also A, B, C kennt ja jeder. Und S ist nochmal eine Stufe über A.
Und um das Höchste vom Höchsten konkurrieren in Tufanos Welt Sitzplätze im Bus, Ausreden fürs Schulschwänzen.
Weil ich habe immer Durchfall, habe ich gesagt, weil das kann dir keiner nachweisen.
Fußformen.
Ägyptische Fußform ist safe die beste Fußform, die es da draußen gibt, weil, Bruder, du hast einen fetten Zeh und alle anderen sind so ein bisschen absteigend.
Wasserhähne.
Bruder, was ist das bitte für ein Arschwasserhahn?
Oder Zähne.
Dann haben wir Eckzähne und Eckzähne sind Maximum-Aura.
20 Minuten Tufano-TikToks schauen und das Leben sieht völlig anders aus. Zähne werden bedeutungsvolle Mitbewohner im Mund und die heimliche Wut über schlecht funktionierende Wasserhähne auf öffentlichen Toiletten, ach so, diese Portion Wasser soll mir jetzt reichen, findet endlich ein Zuhause. Es stimmt ja auch, es gibt immer besser und schlechter und der Alltag mit all seinen nervigen Momenten und Stolpersteinen wird zum Mittelpunkt für Austausch und Diskussion, denn endlich sagt's mal einer.
Das Ding beim Ranking ist einfach, dass Es hat irgendwie, finde ich, schon einen gesellschaftlichen Stellenwert, weil wenn man sich mal anschaut, jeder hat ja so ein paar Vorlieben, jeder hat Interessen, jeder hat auch so Sachen, wo er sagt, okay, das ist etwas Besseres, etwas Schlechteres.
Sagt Tufano im Interview.
Das Geile am Ranken ist einfach, dass man hingehen kann und sagen kann, eine Sache ist gut, aber es gibt noch Sachen, die sind besser, schlechter und man kann, finde ich, auf lustige Art und Weise Meinungsverschiedenheiten einholen, aber ohne, dass man über die Stränge schlägt, ne? Dass man da trotzdem korrekt miteinander umgeht.
Möglicherweise also lässt sich die Tufano-Methode auch auf größere gesellschaftliche oder gar politische Konflikte anwenden. Zunächst aber bleiben wir noch im Alltag, denn Tufano hat inzwischen einen Ranking-Hit gelandet, der über TikTok hinausgeht.
Also der goldene Biss, das ist so eine Sache, die ich, würde ich schon sagen, erfunden habe. Also den Begriff, den Terminus.
Der goldene Biss.
Wenn man Essen isst, gibt es eine richtige und eine falsche Herangehensweise, meiner Meinung nach. Das ist so die Gen Z, weil wir sind ja Gen Z und wir denken uns, es gibt eine richtige Herangehensweise.
Auf die Sache mit der Gen Z kommen wir gleich nochmal zurück, aber wie geht denn jetzt der goldene Biss?
Beim goldenen Biss ist einfach das Geile, wenn du das Essen so perfekt isst, dass du jede einzelne Komponente, beispielsweise eines Döners, so perfekt in einem Biss drin hast, plus ohne den Rand. Das heißt wirklich nur dieses Garzschige, diesen leckeren Teil, wo alle Komponenten aufeinandertreffen und das alles in einem perfekten Biss, dann weiß man, okay, das ist der goldene Biss. Das ist auch in der Regel immer der leckerste Biss.
Und wirklich jeder weiß, was er meint. Mittlerweile schicken Leute Tufano-Videos, in denen sie ihm Döner voressen und er die Qualität der Bisse bewertet. Abbeißen mit Strategie. Die Frage bleibt, was sagt dieses Effizienzbestreben, dieser Bewertungsdruck von Alltäglichkeiten über die heute 20- bis 30-Jährigen aus?
Ja, aber die Gen Z, es wird ja viel darüber geredet, dass die Gen Z ja gar nichts ernst nimmt. Egal, ob es jetzt die Arbeit ist, die Schule ist, irgendwelche Memes.
Auch Tufano übrigens selbst. Kurzer Ausschnitt, Ranking, Arbeitszeitbetrug.
Genieß einfach mal dein Leben, mach dir auch mal ein bisschen Pause, Bruder. Wir können doch nicht jeden Tag durcharbeiten.
Außer natürlich für Social Media.
Mittlerweile lädt jeder irgendwelche Videos hoch, macht irgendwelche Sachen, jeder ist offen. Und das Ding ist jetzt auch bei Social Media dann halt geworden, bei der Gen Z, dass man halt so komplett banale Dinge, über die man ja eigentlich nie Zeit hatte, darüber nachzudenken und sich darüber kaputt zu lachen, jetzt mittlerweile so einen Raum dafür gefunden hat mit Social Media, weil man so einfach Gleichgesinnte findet. Man lädt ein Video hoch und dann geht das vielleicht mal viral, macht ein paar hunderttausend Aufrufe und dann findet man in den Kommentaren locker ein paar hundert Leute, die die gleiche Meinung haben, den gleichen Humor haben. Und deswegen kommt es auch bei der Gen Z so gut an.
So kann Tufano dem Jahr 2025 den S-Rank verleihen. S in diesem Fall wie das stärkste Jahr beruflich gesehen.
Das Ding ist, 2025 ist ein besonderes Jahr für mich gewesen, weil ich habe mir 2024 mal also ich saß 2024 Ende auch, so Dezember, saß ich mit meinen Jungs und habe ich gesagt, ich habe unnormal Bock auf das Ende 25. Also ich will jetzt unbedingt wissen, was in 365 Tagen ist. Ich habe unnormal Lust darauf, das zu erfahren. Jetzt schon.
Was er damals vorhergesehen hätte, ein gutes Ende, wenig Erschöpfung, alles geschafft. Der Alltag hat dank Tufanos Rankings von fast allem Diskursrelevanz erhalten. Das Erschöpfende daran ist am Ende aber interessanterweise die absolute Abwesenheit vom Rest der wahnsinnig komplizierten Welt. Eskapismus ist vielleicht doch keine Lösung, bekommt jedenfalls nicht auf Dauer den S-Rank.
Teller waschen beim Geschirrspülen ist auf jeden Fall das Beste, was man machen kann. Guck mal, einen Teller waschen, du holst den, machst einmal drüber, einmal die Rückseite, bam, fertig, easy peasy gewaschen. Man sagt ja nicht umsonst, vom Tellerwäscher zum Millionär. Hey, das gibt in diesen gewissen Stellenwert.
Das Ranking findet kein Ende. Christina Watti über den YouTuber Tufano und seine Rangfolgen des Alltags.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Seit 1932 gibt es in Großbritannien bei der BBC die königliche Weihnachtsansprache. Als provokanten Gegenpol dazu präsentiert der Fernsehsender Channel 4 seit 1993 die alternative Weihnachtsansprache. In diesem Jahr wird sie von US-Moderator Jimmy Kimmel gehalten. Wie jetzt schon bekannt wurde, soll der US-Komiker in seiner Rede das erste Jahr der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump mit dem Aufstieg des Faschismus vergleichen und das britische Publikum dazu auffordern, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen. Kimmels US-Late-Night-Show war im September kurzzeitig abgesetzt worden, nachdem er Trumps politische MAGA-Bewegung beschuldigt hatte, den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk auszunutzen. Zu den früheren Rednern der alternativen Weihnachtsansprache gehören der Whistleblower Edward Snowden und die Zeichentrickfigur Marge Simpson. Der britische Kinderbuchautor David Williams ist nach Vorwürfen wegen unangemessenen Verhaltens vom Waterstones Children's Book Festival ausgeschlossen worden. Wie der Independent berichtet, sollte Williams im Februar bei dem Festival auftreten. Nachdem der Verlag HarperCollins in der vergangenen Woche die Zusammenarbeit mit ihm beendet hatte, wird der Autor nun nicht mehr nach Dundee kommen. Williams wird vorgeworfen, sich gegenüber jungen Frauen unangemessen verhalten zu haben. Konkret ist von Belästigung die Rede. Der 54-Jährige selbst weist die Vorwürfe zurück. Williams ist einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Großbritanniens. Einige seiner mehr als 40 Bücher sind in 55 Sprachen übersetzt und werden weltweit verkauft, auch in Deutschland. Bekannt ist er außerdem als Komiker im britischen Fernsehen. Ein einzigartiges Buch des polnischen Astronomen und Mathematikers Nikolaus Kopernikus aus dem 16. Jahrhundert ist unerwartet in Lund aufgetaucht. Bei der Suche kam offenbar künstliche Intelligenz zum Einsatz, berichtet der schwedische Rundfunk und beruft sich dabei auf die Zeitung Sydsvenskan. De revolutionibus orbium celestium oder über die Umdrehungen der Himmelskörper sei ein bahnbrechendes Werk gewesen, erklärt Christian Knutson von der Universitätsbibliothek Lund. Kopernikus stellte darin die Vorstellung von der Erde als Zentrum des Universums in Frage, was wiederum zum Verbot des Werkes durch die katholische Kirche führte. Das nun wiedergefundene Buch stammt aus der zweiten Auflage von 1566. Bis heute sind 325 Exemplare bekannt. Das Werk sei aufgetaucht, als man mit Hilfe von KI einen kürzlich digitalisierten Kartenkatalog durchsuchte, erzählt der Bibliothekar. Das Kopernikus-Werk sei mit einem anderen Buch zusammengebunden und daher nicht mehr auffindbar gewesen. Man frage sich nun, welche Schätze die Bibliothek sonst noch beherberge, von denen man nichts oder nichts mehr wisse.
Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
In unserer Weihnachtsserie Zu Unrecht Vergessen schauen wir auf Altes, Unbekanntes, Zu Unrecht Vergessenes und entdecken es neu. Oder vielleicht kennen Sie die ausgegrabenen Schätze schon längst und sagen, jawohl, endlich spricht mal jemand drüber. Jetzt geht es um Food-Trends. Den Zu Unrecht Vergessenen Food-Trend. Auf Social Media gehen ja normalerweise Bilder von Essen viral, die besonders gut aussehen. Gerne bunter, größer, übertriebener. Wie es schmeckt, ist dann meistens zweitrangig. Pfannkuchen, die so aussehen wie Plüsch oder toxisch bunte Smoothies oder der alte Klassiker, der Fleischhaufen. Aber es geht auch anders, sagt Kulturjournalistin und Restaurantkritikerin Aida Baganejad. Hallo.
Hallo.
Nämlich mit dem Trend zur Bodenständigkeit. Seit wann ist denn Bodenständigkeit, also überhaupt ein Trend, aber auch ein Food-Trend? Und Aida, wo siehst du den?
Naja, ich ganz persönlich gehe wirklich gerne wieder in Läden, die sich nahbar anfühlen, nach Geselligkeit, in denen ich nicht das Gefühl habe, mich darstellen zu müssen und in denen ich mich im besten Fall auch richtig satt essen kann. Das kann man natürlich als Gegenreaktion auf meinen Job sehen, aber ich glaube, das ist schon ein Trend. Und solche Orte sind ja zum Beispiel Wirtshäuser, aber auch nordamerikanische Diner oder Diner im Stil von Nordamerika, das klassische französische Bistro. Also Orte, die zugänglich sind, die in Zeiten von so Dauerkrise und Wahnsinn da draußen Gemütlichkeit und so ein Gefühl von Zuhause bieten. Und ich sehe, dass dann auch so jüngere Leute plötzlich moderne Wirtshäuser gründen.
Ja, ist interessant, dass du gerade die Wirtshäuser, da gibt es ja große Portionen meist, da wird man satt. Ne? Ist interessant, dass du das mit dem französischen Bistro und den American Diners zusammen mixt. Trenden denn da jetzt Restaurants, also andere Restaurants, die sich so am Wirtshaus bedienen oder sind es wirklich Wirtshäuser, die trenden?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so gut trennen kann. Ich glaube, das sind alles so hybride Konzepte auf eine Art. Ein Laden, den ich in Berlin ja seit Monaten versuche, einen Tisch zu bekommen und einfach keinen bekomme,
selbst
ist zum Beispiel
nicht,
so ein modernes Wirtshaus. Ich werde jetzt den Namen nicht verraten, einfach um die Chance nicht zu zerstören, überhaupt einen Tisch zu bekommen und keine Werbung zu machen. Aber da sehen wir minimalistisches Interieurdesign auf der einen Seite, aber auf der Karte sind dann Senfeier, Gewürzgurken, Gulasch. Also ganz einfaches Essen, das man intuitiv versteht. An jedem Tag der Woche ist der Laden ausgebucht. Und das ist nicht nur ein Berliner Ding, wo man denken kann, ja, in Berlin haben wir irgendwie den Zugang zu handwerklichem Essen verloren. Nee, sowas habe ich auch in München gesehen, in Frankfurt, Hamburg. Da behaupten sich solche Lokale, die so ein modernes Wirtshaus ausprobieren, schon seit einer Weile. Und selbst viele der klassischen Wirtshäuser, zum Beispiel in Berlin, ganz alte Läden, die sind mittlerweile voll von einem jüngeren, diversen Publikum. Das ist keine super aktuelle Entwicklung. Ich habe das so ab 2023 so ein bisschen beobachtet. Da haben auch Fine-Dining-Restaurants zwischenzeitlich aus ihren Lokalen so ein bisschen Wirtshaus oder Bistro gemacht. Das Bedürfnis nach Komfort und Heimeligkeit, das kam, glaube ich, so nach den Krisen der Zeit so auf. Das gibt es mittlerweile in der Spitzengastronomie nicht mehr. Die Schnitzeltage im Michelin-besternten Restaurant sind over. Wir sind wieder bei den Menüfolgen ab 100 Euro. Aber ich glaube, das hat so ein paar Spuren hinterlassen. Es ist alles ein bisschen weniger exzentrisch, nahbarer geworden und ist vor allem auch in den Rest der Gastronomie reingekommen.
Also schon, dann siehst du halt schon mal so ein Senfei oder einen Saumagen in einem fancy Restaurant.
Naja, den Saumagen habe ich noch nicht gesehen, kann aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Senfeier aber sehr oft. Ich beobachte schon, dass es auch so relativ große Food-Influencer gibt, die sehr explizit dann in alte Wirtshäuser reingehen, wieder ganz explizit bodenständige Adressen ansteuern. Es eröffnen diese Lokale, von denen ich vorhin gesprochen habe, die klassische Alltagskonzepte wie Wirtshaus, Bistro, Diner neu interpretieren. Aber sie kreieren halt Orte, wo man jeden Tag der Woche hingehen könnte, die man versteht, wo man kein Vorwissen braucht, die so tröstliche Klassiker aufs Menü setzen, Gulasch, die nicht wie beim oberflächlichen Blick auf so virale Food-Phänomene, die ich mir beruflich immer wieder ansehen muss, vor allem mit bunten Farben und totalem Exzess trumpfen, sondern mit, ja, Komfort.
Ja, du recherchierst viel im Netz so zu Food-Trends und hast mir gesagt, dass dir doch aufgefallen ist, dass dir da viel Fast-Food oder einfach dieser Exzess an übertriebenen Essen aufgefallen ist. Heißt es, dass mit dem neuen Trend zur Bodenständigkeit, zum Wirtshaus, dass das auch so ein Gegentrend werden könnte?
Ein Gegentrend, ja. Also ich glaube, wir kommen da nicht mehr raus, dass wir Essen für die Kamera sehen werden. Das ist jetzt seit ein paar Jahren so und es wird auch so weitergehen. Aber ich glaube auch, dass Fastfood wird erwachsener und aufgewertet. Ich glaube, da nähern sich so die Spitze und die Alltagsküche so ein bisschen aneinander an. Ob das jetzt Sandwiches sind, die liebevoll und ausgefallener gefüllt werden, als man es von der Schrippe am Bäcker kennt, oder Bäcker, für deren Sauerteigbrötchen plötzlich morgens eine Schlange ist wie vor einem Club sonst, oder eben gerade ein Berliner Beispiel, dass eine Burgerkette einen Stand in einem Berliner Luxuskaufhaus eröffnet, wo man dann seinen Burger mit besserem Fleisch dann auf einem Porzellanteller von der Manufaktur KPM bekommt. Und ja, ich zähle da auch andere Phänomene dazu. Das passt jetzt vielleicht nicht zum Wirtshaus, aber vielleicht sind dir auch überall diese handgezogenen asiatischen Nudeln aufgefallen. Das ist ja, das wirkt vielleicht große Anführungszeichen exotisch, große Anführungszeichen zu Ende, aber man versteht es eben intuitiv. Das ist einfaches Essen. Und ich glaube, der wirklich zu Unrecht vergessene Trend ist, dass wir alle doch irgendwie ein bisschen Hunger auf Trost haben in diesen Zeiten.
Ja, also einfach, aber auch handgemacht und man kennt's. Und ja, das stimmt, die Brötchenauslage beim Bäcker wird immer extravaganter. Aida, du bist Restaurantkritikerin und beobachtest die Essentrends. Und für alle, die jetzt gerade zuhören und die seit Jahrzehnten ins Wirtshaus gehen und sich fragen, seit wann ist das denn Trend? Müssen die sich jetzt Sorgen machen, dass Influencer reihenweise alteingesessene Schankwirtschaften stürmen?
Das passiert teilweise ja schon. Immer wenn ein besonders großer Influencer über einen Laden spricht, kann ja sowas passieren. Aber abgesehen von den Momenten, wo das vielleicht überhand nimmt, glaube ich, können wir uns doch alle darauf einigen, wir wollen, dass diese Orte bleiben. Und damit sie bleiben, brauchen sie Kundschaft. Und dann sollten wir uns ja darüber freuen, dass auch andere Menschen reinkommen in die gute alte Kneipe, in das gute alte Wirtshaus, ins Diner und Bistro und wir alle zusammen am Tisch setzen können und Geselligkeit und Komfort zelebrieren.
Das ist eine schöne Vision, vor allem auch fürs nächste Jahr. Aida Baranejad mit dem zu Unrecht vergessenen Foodtrend des bodenständigen Wirtshaus. Vielen Dank.
Danke dir.
Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz schreitet rasend voran. Gefühlt vor kurzem habe ich mich noch über KI-generierte Fotos sehr lustig gemacht. Da waren irgendwie zu viele Finger dran. Aber dann kamen die ersten Videos dazu, 2024. Einfach ein paar Wortbeschreibungen, den Prompts und zack, man hat einen Film erzeugt. Und mittlerweile sind auch alle fünf Finger an den Menschen dran. Klar, visuelle Fehler passieren immer noch, aber mittlerweile ist es schwer zu erkennen, was ist KI, was nicht. Die neuen Evolutionsstufen des Jahres von künstlicher Intelligenz im Film fasst Dennis Kastrup zusammen.
Es war einer der bizarrsten Momente in diesem Jahr. Nach den No-King-Protesten in den USA veröffentlichte Donald Trump ein Video, in dem er in einem Kampfjet sitzend Fäkalien über die Demonstranten schüttete. Der Clip war nicht besonders gut gemacht und man konnte sofort erkennen, dass er von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde. Aber klar war, jeder und jede kann jetzt kurze Videos zu einem beliebigen Thema erstellen, wobei im Fall von Trump nicht überliefert wurde, ob er selbst das Video generiert hat. Ab jetzt gilt, wer etwas sagen will, kann einfach ein paar Prompts eingeben und die KI machen lassen. Showrunner ist in diesem Zusammenhang eine der meistdiskutierten künstlichen Intelligenzen im Jahr 2025. Amazon hat die Plattform gekauft und ihr den provozierenden Slogan »Wir sind das KI Netflix« gegeben. Showrunner stellt Cartoon-Figuren bereit, die UserInnen mit Befehlen animieren können. Dahinter steckt die Medienfirma Fable. Ihr CEO und Mitbegründer Edward Saatchi ist eine schillernde Figur im Silicon Valley.
Sie können Charaktere erstellen oder aus bereits vorhandenen Charakteren auswählen und dann festlegen, was die Charaktere tun sollen. Sie können auch bestimmen, wo die Handlung stattfinden soll. Danach wird Ihnen eine Szene von 30 Sekunden bis 5 Minuten Länge generiert.
Setzt man diese einzelnen Szenen zusammen, entsteht daraus eine eigene, personalisierte Version der animierten Figuren.
The show is coming out. Eine ganze Serie erscheint alle 2 Jahre. Ich finde den Gedanken toll, eine kleine Episode meiner Lieblingsserie zu erstellen. Eine ganze Staffel oder einen ganzen Film, das wäre wohl zu viel. Aber eine neue Folge von Friends oder den Simpsons zu drehen, das würden viele gerne tun.
UserInnen haben mit Showrunner in diesem Jahr sogar eigene South Park-Episoden hergestellt. Die Ergebnisse waren beeindruckend nah am Original dran. Trey Parker und Matt Stone, die Schöpfer von South Park, haben bisher gegenüber Showrunner beide Augen zugedrückt, was Urheberrechte angeht. Laut Saatchi soll aber bald eine Einigung der beiden Parteien gefunden werden.
You know, Mark in France, they don't call it a quarter pounder, they call it a royal with cheese.
A royal with cheese, that's fascinating. What do they call a Big Mac?
A Big Mac? They call it the Big Mac.
Besonders spannend im Jahr 2025 waren allerdings KI-Generatoren wie zum Beispiel HeyGen, Vio oder Runway. Sie können Kulissen und Personen mittlerweile so gut generieren, dass man sie kaum noch von anderen Filmen unterscheiden kann. Doch woher kommen die Daten für die digitalen Menschen in den Clips? Das wird in der Branche seit Jahren kontrovers diskutiert. Lernen die künstlichen Intelligenzen mit Bildern von SchauspielerInnen? Genau das fragte sich auch Bryony Monroe. Eine Londoner Produktionsfirma stellte auf einem Filmfestival in Zürich Ende September eine KI-Schauspielerin vor, die der Schottin sehr ähnlich sah. Sie nannten sie Tilly Norwood.
Ich musste mich tatsächlich hinsetzen, weil ich noch nie in meinem Leben etwas gesehen hatte, das mir so ähnelte. Und als mir dann klar wurde, dass es sich nicht einmal um eine echte Person handelte, war es in gewisser Weise noch schlimmer.
Ihre Vermutung? Verschiedene Schauspielerinnengesichter wurden für Norwood miteinander vermischt, darunter auch ihres. Monroe wandte sich direkt an Equity, die britische Gewerkschaft für SchauspielerInnen. Derzeit laufen die Gespräche mit den Parteien und Anwälten, deshalb könne sie zum aktuellen Stand nicht mehr sagen.
Ich will es einfach entfernt haben, weil ich ja nicht zugestimmt habe, dass mein Bild in irgendeiner Weise für KI verwendet wird.
Und damit steht Monroe exemplarisch für die Konflikte, die seit Jahren in der Filmbranche existieren und die mit der Verbesserung der künstlichen Intelligenzen nicht verschwinden. Wie schützt man SchauspielerInnen vor dem Diebstahl ihrer Persönlichkeit? Eine globale Lösung wird dabei schwer zu finden sein. Länder haben verschiedene Gesetze. In den USA herrscht derzeit noch Wilder Westen. Dänemark plant ein Copyright auf die eigene Stimme, den Körper und das Gesicht. In Deutschland einigten sich am 1. März die Produktionsallianz Verdi und die Schauspielgewerkschaft BFFS auf den KI-Tarifvertrag. In ihm wurden verbindliche Regelungen zu den Anwendungsmöglichkeiten generativer künstlicher Intelligenz in Filmproduktionen getroffen. Man darf gespannt sein, ob diese unterschiedlichen regionalen Regelungen in Zukunft international funktionieren werden oder ob es weitere Fälle wie Monroe geben wird.
Ich habe das Bild tatsächlich an meine beste Freundin geschickt. Ich habe ihr überhaupt keinen Kontext gegeben und sie meinte, ich dachte, das wäre ein Bild von dir am Set. Ich sagte, nein, das ist KI.
die Entwicklung von KI im Film. Dennis Kastrup berichtete.